Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zu einer Fazitausgabe am Eröffnungsabend der Berlinale, der 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin.
Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, Alta Vinua.
Es ist wunderbar, es ist ganz wunderbar. There you go. Thank you, old friends and new friends.
Ja, Festivaldirektorin Trisha Tuttle begrüßte die Gäste in ihrem zweiten Berlinale-Jahr zunächst mal auf Deutsch und es ging gleich glanzvoll weiter mit dem Ehrenbären der Berlinale für die Heldin des asiatischen Kinos, die Schauspielerin Michelle Yeoh. Regisseur Sean Baker, der bat sie nach seiner Laudatio auf die Bühne.
Come on up, Michelle. The incredible Michelle Yeoh.
Standing Ovations bei der Eröffnungsgala der Berlinale. Unser Ü-Wagen steht vor dem Festivalpalast und wartet auf rotes Licht. Die 76. Klappe für die Eröffnung der Berlinale. Auf dem roten Teppich zeigten diesmal nicht nur die weiblichen Stars viel nackte Haut, auch Lars Eidinger kam in einem weißen Jackett mit nix drunter. Es beginnen 10 Tage Ausnahmezustand für die Filmstadt Berlin. Roter Teppich, Premieren, politische Debatten, Entdeckungen und jedes Jahr die Frage, was sagt dieses Festival eigentlich über den Zustand des internationalen Kinos? Wir sind 10 Tage dabei, allen voran meine Kolleginnen Anke Lewicke und Susanne Burg. Und beide sind jetzt vor dem Berlinale-Palast. Drinnen findet noch der Eröffnungsempfang statt. Hallo, ihr zwei am roten Teppich.
Ja, hallo.
Wie ist denn die Stimmung?
Na, der rote Teppich ist inzwischen so ein bisschen verwaist. Dafür sind umso mehr Leute im Berlinale-Palast auf 4 Etagen verteilt, trinken und essen und unterhalten sich über den Eröffnungsfilm. Ich habe relativ viele gute Kritiken gehört. Die waren alle sehr bewegt, die Menschen. Und man muss auch sagen, schon seit heute Nachmittag standen wirklich hunderte Fans hier am roten Teppich mit Regenschirm. Das ist dieser typische Berlinale-Regen, der heute hier stattfindet. Haben der Prominenz zugejubelt. Die gesamte deutsche Branche ist immer noch vertreten. Caroline Herfurth, Jasmin Tabatabai, Matthias Schweighöfer, also wirklich alle da. Und?
Ja, ich würde mal sagen, das Filmfieber ist am Potsdamer Platz ausgebrochen. Und es gibt hier überall diese LED-Bildschirme. Und da sieht man einen animierten Bären, der sich in Luftballons auflöst, die dann davon schweben. Und ich finde, das ist schon ein schönes Bild für ein Kino, das abhebt und das Susanne und ich in den nächsten 12 Tagen hier sehen wollen. Und wir stehen hier ja so links am roten Teppich in der Fankurve. Also hier werden immer die ganzen Fans reingelassen. Und als ich heute Nachmittag hier angekommen bin, da war da schon eine lange Schlange. Viele junge Menschen, die Englisch gesprochen haben. Und da bin ich neugierig geworden.
So for whom are you waiting tonight?
Michelle Yeoh.
Ja, also ganz eindeutig, alle haben auf Michelle Yeoh gewartet. Eben die Ehrenbär-Preisträgerin des heutigen Abends hat ja vor 3 Jahren gerade auch einen Schauspiel-Oscar bekommen für die Science-Fiction-Komödie Everything Everywhere All at Once als erste asiatische Frau. Also sie war heute hier wirklich auch der Stargast.
Berlin hat ja seit langem den Ruf, ein besonders politisches Festival zu sein. Wie politisch war denn jetzt der Eröffnungsabend?
Ja, also Gott sei Dank, wie im letzten Jahr gab es keine Reden von Politikern, aber die Moderatorin Desiree Nosbusch begrüßte sie dennoch, also den Berliner Bürgermeister Kai Wegener und den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Und da meinte man dann doch im Saal so das eine oder andere Buh zu hören, weil die Filmbranche fühlt sich ja von Weimar wirklich übersehen und auch überhaupt nicht gehört. Und ansonsten, Susanne, ich weiß es nicht, wie es dir ergangen ist. Ich fand das alles so ein bisschen steif. Man könnte in der Filmsprache bleiben, runtergespult, gut. Ich fand es ja natürlich toll, als Wim Wenders so Anekdoten erzählt hat, wie er als junger Mann François Truffaut getroffen hat und der große französische Regisseur war ganz froh, dass jemand Französisch sprach.
Ja, also ich muss sagen, die Desiree Nosbusch, die das ja moderiert hat, hat es wie im letzten Jahr ziemlich elegant gemacht. Also auch durch ihre Mehrsprachigkeit hat es so was Weltoffenes, weil sie so sehr zwischen Englisch und Deutsch hin und her switcht. Ganz charmant fand ich eigentlich auch Michael Stütz, der Leiter des Panoramas, hat auf 40 Jahre Teddy Awards verwiesen, die in diesem Jahr stattfinden, und gesagt nochmal, wie sehr queeres Kino wirklich in die DNA des Festivals eingeschrieben ist. Aber ja, also das Glamouröseste war wahrscheinlich der Ehrenbär, oder?
Ja, und dass wir jetzt hier auf dem roten Teppich stehen und gucken, welche Stars gerade rauskommen. Also ich meinte, da hinten könnte das nicht das weiße Jackett von Lars Eidinger sein?
Ja, könnte sein, ja. In der Raucherecke.
Zur Eröffnung trumpfen Festivals ja meistens mit großen Namen auf. Also die Berlinale geht da in diesem Jahr einen anderen Weg, würde ich sagen, nämlich auf Entdeckungsreise mit dem Spielfilm No Good Man der afghanischen Regisseurin Shahrbanu Sadat. Wie ungewöhnlich ist dieser Auftakt? Ist das vor allem ein politisches Statement?
Na, ich finde es ja ganz interessant. Also im Vorfeld wurde schon gesagt, ja, wenig große Regienamen, wenig Glamour. Aber vielleicht hat man einfach aus der Not eine Tugend gemacht und hat damit auch eine Tradition der Berlinale fortgesetzt. Weil die Berlinale hat ja den Ruf, das politische Festival zu sein. Und der Eröffnungsfilm No Good Man, da geht es ja um die Situation von Frauen in Afghanistan. Das klingt jetzt erstmal ja als sehr schweres Thema für einen Eröffnungsfilm. Aber Trisha Tuttle, die auf dem roten Teppich nicht nur die Gäste begrüßte, sondern auch noch Zeit für Interviews fand, hat uns gesagt, dass man sich wieder wirklich überraschen lassen soll.
And I think we want to do something a little different every year. And this is a film that, when we saw it, we don't want to leave people feeling devastated on opening night.
Ja, wir wollen nicht, dass die Menschen nach dem Eröffnungsfilm niedergeschlagen aus dem Kino kommen. Ja, es ist ein politischer Film, aber die Regisseurin nennt ihn eine romantische Komödie. Und Trisha Tuttle weiß gar nicht, ob es dieses Genre überhaupt gibt.
Ja, politische, romantische Komödie. Also es ist die Geschichte einer Kamerafrau aus Kabul kurz vor der Übernahme der Taliban 2021. Die Frau ist emanzipiert, stark, setzt sich gegen die Männer in ihrer Redaktion durch, die sie nicht ernst nehmen. Gerade als Frau im technischen Beruf, das ist vielleicht so ein bisschen der komische Teil. Er hat so ein paar situationskomische Elemente. Der romantische Teil beginnt dann, als ein Kollege, der sie erst gar nicht ernst genommen hat, plötzlich sehr verständnisvoll wird und Naro, die Hauptfigur, überzeugt, dass vielleicht doch nicht alle Männer schlecht sind. Also es geht um patriarchale Strukturen, um Korruption, um Demokratie, um die Hoffnung darauf vor der Machtübernahme der Taliban. Shahrbanu Sadat, die Regisseurin, ist selber 2001 vor den Taliban aus Kabul geflohen, lebt heute in Hamburg. Und sie hat heute gesagt bei der Pressekonferenz, sie wollte einen Film über ihr Leben machen, über eine Frau, die in den Medien arbeitet, also gearbeitet hat vor 21, die finanziell unabhängig ist. Und sie sagte heute:
I realize that everyday life in Kabul is like full of humors and full of comedy. And unfortunately in Afghanistan, we don't have,
also der Alltag in Kabul ist voller Humor und Komik, sagt sie, und leider haben wir in Afghanistan keine Filmindustrie. Deshalb stellen viele internationale Filmemacher, wenn sie Filme über Afghanistan drehen, das Land in gewisser Weise falsch dar, weil sie es nicht kennen und sich nur auf den Krieg konzentrieren. Für mich war das nicht das Bild, mit dem ich mich identifizieren kann. Ich wollte etwas machen, das mehr mit meinem Alltag zu tun hat. Und so kam ich auf die Idee einer romantischen Komödie. Das sagt also die Regisseurin.
Eine romantische Komödie aus Kabul, geht diese Idee auf? Also habt ihr geweint, habt ihr gelacht?
Ja, ich muss es gestehen, ich habe weder geweint noch gelacht. Und ich finde den Anfang eigentlich ganz schön. Also da kommt man wirklich in den Alltag einer Journalistin rein. Und wenn sie dann andere Frauen auf der Straße interviewt und die alle so erzählen, oh, mein Mann hat mir nie was geschenkt, ach, das sind doch alles so nur Taugenichtse. Oder sie geht ins Restaurant und dann mit einem Mann, dann kriegt sie eben nur einen schäbigen Platz, während die Männer unter sich alle die tollen Plätze haben. Also so Einblicke hätte ich mir mehr gewünscht, ja. Und eine Komödie braucht ja viele verschiedene Tonlagen und die hat der Film einfach nicht. Und es geht ja auch darum, letztlich, sie ist tough die ganze Zeit, aber am Ende dann doch passiv. Dann darf es doch wieder der Mann sein, der sie quasi rettet. Also das fand ich so ein bisschen schade. Da hätte ich mir doch noch eine andere Wendung, Dreh, gewünscht.
Ja, der Film ist ja auch in großen Teilen in Hamburg entstanden und irgendwie hat man auch nicht das Gefühl, dass diese Figuren wirklich in Kabul eingebettet sind. Also das ist vielleicht auch ein Problem, die Figuren erwachen nicht wirklich zum Leben, dass man auch irgendwie nachvollziehen kann, warum sie handeln, wie sie handeln. Und ich glaube, vielleicht will das der Film auch ein bisschen zu viel zugleich sein. Also Gesellschaftsporträt, Machtanalyse, Thriller, Moralstück, das ist manchmal elegant, aber alles in allem nicht wirklich zwingend.
Halten wir fest, der Eröffnungsfilm hat was riskiert. Er läuft ja außerhalb der Konkurrenz. 22 andere Filme gehen ins Rennen um den goldenen und die silbernen Bären. Wim Wenders ist der Vorsitzende der Jury, eine Rolle, die er schon aus Cannes und Venedig kennt. Heute hat er sich mit seiner Jury auf einer Pressekonferenz präsentiert. Wie sieht die Jury den nächsten 10 Tagen mit Filmen rund um die Uhr entgegen?
Ja, das ist ja immer dann sehr freundlich und höflich und alle freuen sich auf die vielen tollen Filme, die kommen. Aber es ging in der Pressekonferenz viel um die Frage, ob und inwiefern Filme auch die Welt ändern können. Viele der Jurymitglieder kommen auch aus dem Weltkino, aus dem Independent-Kino, wie der US-amerikanische Regisseur Rinaldo Marcus Green, bekannt unter anderem durch seinen 6-fach Oscar-nominierten Film King Richard über die Tennisspielerin Venus und Serena Williams. Oder auch die polnische Produzentin Eva Puszynska, die für wirklich mutiges Kino steht. Sie hat ja zum Beispiel Jonathan Glazers Auschwitz-Drama Zone of Interest produziert. Also vielleicht finde ich auch eine ganz passende Jury für das Programm des Wettbewerbs. Und zur Arbeit in der Jury sagte dann Jurypräsident Wim Wenders, dass er die Jury der Berlinale, dass er der Meinung ist, die hat schwerer als jede andere Jury bei einem großen Festival. Und er sagte das auf Englisch, eben auch wegen der internationalen Gäste.
Being jury in Berlin is very different than being a jury anywhere else. Because in Berlin you can be sure you see more facets of the world.
Ja, denn in Berlin kann man sicher sein, mehr Facetten der Welt zu sehen als bei anderen Festivals, so Wenders. Und das ist eine große Stärke der Berlinale. Alle Filmschaffenden haben hier ihre eigene Herangehensweise, was die Geschichte, die Arbeit mit den schauspielenden Orten und Themen angeht.
Und wenn ihr jetzt einen Blick auf den diesjährigen Wettbewerb werft, stimmt ihr mit Wim Wenders Einschätzung überein?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, schon im letzten Jahr hat ja Trisha Tuttle auf einen gewaltigen Genre-Mix gesetzt, geguckt, dass alle Tonlagen im Wettbewerb vorhanden sind. Das ist in diesem Jahr auch wieder. Wir haben Body-Horror, wir haben einen Western aus Australien, der aber von den Aborigines erzählt. Und wir haben, das wurde heute auf der Eröffnung auch gesagt, wirklich, es gibt 300 Filme, davon sind 66 deutsche Co-Produktionen und 3 davon haben es in den Wettbewerb geschafft. Wenn man sich allein diese 3 Filme anschaut, also Angela Schanelek, die für ein sprachphilosophisches Kino steht, stellt die Frau, die weint vor. Dann gibt es Ilka Shatak, der jetzt in die Türkei geht und mit gelbe Briefe über politische Verfolgung erzählt. Und wir haben Eva Trobisch, eine Familiengeschichte aus Ostdeutschland, wie es heute eben in Ostdeutschland einer Familie ergeht.
Ein bisschen Glamour wollen wir natürlich auch einfangen. Wir haben ja schon die Fans gehört, die für die Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh zum roten Teppich gekommen sind. Die wurden bei der Eröffnungsgala, wurde sie, haben wir schon gehört, mit dem Ehrenbären der Berlinale ausgezeichnet. Gab es Tränen? Gab es Standing Ovations?
Ja, Michelle Yeoh sah schon sehr gerührt aus, muss man sagen. Und es gab auch Standing Ovations. Also sie hat selber auf der Bühne gesagt.
Lifetime Achievement is a very big phrase.
Ja, also ein Ehrenbär fürs Lebenswerk ist ein großer Satz. Es klingt wie ein Abschluss. Ich sehe es lieber so, als sei es ein Moment zum Durchatmen, zurückgucken und dann will ich weiter nach vorne gehen, das sagte Michelle Yeoh. Und Sean Baker, Oscar-Preisträger, ja immerhin mit Anora, hat die Laudatio gehalten. Er hat auch einen Kurzfilm hier mit Michelle Yeoh gedreht, der morgen hier gezeigt wird. Und hat sie wirklich sehr schön geehrt mit ihrer Leinwandpräsenz, mit ihrer langen Karriere von ihren Hongkong-Filmen, über ihre Rolle in Tomorrow Never Dies. Da hat eben Michelle Yeoh, hat er gesagt, auch neu definiert, was ein Actionheld ist. Und ja, dann bis auch zu ihrem Rollenwechsel in Everything Everywhere All at Once, für den sie den Schauspiel-Oscar bekommen hat.
Ja, und ich bin wie die jungen Leute, die wir am Anfang gehört haben. Ich würde auch am liebsten sagen, ja, Michelle Yeoh, weil du hast es schon gesagt, Bond, sie war das erste Bond-Girl, das schlagkräftig war überhaupt. Sie kommt aus der Hongkong-Tradition. Da haben schon in den 70er, 80er Jahren Frauen wirklich mitgemacht. Und bei ihr sieht das immer so elegant aus. Sie hat ja auch Ballett studiert. Und gleichzeitig finde ich, und das ist, glaube ich, ihre besondere Präsenz, hat sie so eine Melancholie, die man nie ergründen kann.
Anke Lewicke und Susanne Burg live vom Marlene-Dietrich-Platz, direkt nach der Eröffnung der 76. Berlinale. Danke und auch für euch ein tolles Festival.
Tschüss, tschüss.
Und ich mache jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir werden nämlich unsere Porträtsendung Im Gespräch an 4 Tagen bei der Berlinale vor Ort mit Publikum aufzeichnen. Freitag und Samstag und nächste Woche Dienstag und Mittwoch, jeweils von 10 bis 11 im Berlinale Hub. Direkt am Marlene-Dietrich-Platz. Das ist ein ganz schöner, temporärer Treffpunkt. Sie können dort einfach hinkommen, ohne Anmeldung, kostet nichts. Und ich freue mich mit meiner Kollegin Katrin Heise auf diese Gäste. Es kommen Berlinale Langzeitteilnehmer Tom Tikwer, der Regisseur und Casting-Spezialist Markus Schleinzer, die Regisseurin Eva Trobisch und Enno Trebs, einer der europäischen Shootingstars in diesem Jahr. Alle Infos finden Sie auch unter deutschlandfunk.de/Veranstaltungen. Kommen Sie vorbei und treffen Sie uns auf der Berlinale. Filmfestivals wie die Berlinale sind ja auch Branchentreffs. Heute Vormittag ging's los mit dem Deutschen Produzententag. Unter dem Titel Gemeinsam stärker ging es um Deutschlands Filmwirtschaft im internationalen Wettbewerb. Die Branche traf sich mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Wie geht's der Filmbranche? Christian Berndt hat sich beim Produzententag und drumherum umgehört.
Diese Berlinale hat die Chance, sie hat das Zeug, ehrlich gesagt hat sie die Pflicht, eine Berlinale des Aufbruchs zu werden. Und das ist auch bitter nötig. Denn wenn wir ehrlich sind, haben wir schlechte Jahre hinter uns. Wir haben sogar 7 magere Jahre hinter uns. Und deswegen haben wir uns in der Politik entschieden, nicht zu kleckern, sondern zu klotzen.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer meinte damit in seiner Rede auf dem Produzententag zum einen die Verdoppelung der Bundesfilmförderung, aber zum anderen vor allem das Gesetz zur Investitionsverpflichtung für Streamer und Fernsehsender in die deutsche Produktionslandschaft. Auf die hatten sich die Koalitionsparteien nach monatelangem Gezerre erst vor einer Woche geeinigt, gerade noch rechtzeitig vor der Berlinale. Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil betonte auf dem Produzententag noch einmal sein Anliegen.
Für mich ist immer klar gewesen, es darf nicht sein, dass manche Digitalplattformen in Deutschland hohe Millionenumsätze durch Abos machen, aber deutsche Studios und Produktionen gleichzeitig ins Schlingern geraten. Ich halte das nicht für gerecht.
Damit rannte der Vizekanzler auf dem Produzententag bei allen Beteiligten offene Türen ein. Auch wenn die Geschäftsführerin der Deutschen Produktionsallianz, Michelle Müntefering, deutlich machte, dass die 8% Investitionsquote für Streamer in ihren Augen zu niedrig ist, zeigte sie sich optimistisch angesichts des Koalitionskompromisses.
Was vorliegt, ist ein Modell, das Fairness und Partnerschaft ermöglicht, darauf ausgerichtet ist, den deutschen Produktionsunternehmen wieder Planungssicherheit zu geben. Und lieber Herr Weimer, genau das unterstützen wir. Auch wenn wir, das wissen Sie, uns eine höhere Investitionsquote wünschen.
Doch insgesamt war viel von Optimismus die Rede im Kino Kolosseum. Auch der Produzent des diesjährigen Berlinale-Wettbewerbsfilms Gelbe Briefe, Ingo Vlies, zeigte sich zuversichtlich.
Die Phase dieses Jammertals, die haben wir jetzt hoffentlich abgeschlossen mit diesem ersten wichtigen Schritt. Jetzt müssen weitere folgen. Aber ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns.
Auch wenn Vlies bedauert, dass ein Steueranreizmodell für die Filmproduktion, wie es ursprünglich geplant war, nicht kommen wird, sieht er wieder bessere Möglichkeiten für Filmschaffende in Deutschland als in den letzten Jahren.
Wir haben angefangen, internationaler zu produzieren, weil wir gemerkt haben, dass wir die Budgets in Deutschland nicht mehr wirklich zusammenkriegen. Aber wir setzen jetzt auch ganz stark wieder auf deutsche Talente, weil wir ja auch unsere Geschichten erzählen wollen.
Erleichterung spürt man auch außerhalb der Produktionsszene in der Film- und Kinobranche. Der Direktor des Filmfests München, Christoph Gröner, findet es ein wichtiges Signal, dass es bei der Investitionsverpflichtung Subquoten für Kinoauswertungen gibt.
In den letzten Jahren wurde das Kino totgesagt und angesichts eines ganz tollen, jetzt ausgelaufenen Kinojahres und eines Jahresanfangs, der toll ist, muss man sagen, stimmt nicht. Die Leute gehen weiter gern ins Kino.
Der bemerkenswerte Erfolg des deutschen Films derzeit an den Kinokassen freut auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg.
Der deutsche Film ist einfach ganz weit vorne. Von 10 Filmen, also Top 10, sind 5 deutsche Filme.
So sehr Christine Berg die Investitionsverpflichtung als Stärkung der deutschen Filmproduktion begrüßt, so enttäuschend ist der Reformprozess, sagt sie, für die Kinos verlaufen.
Es ist jetzt viel für die Produktion und für die Kreativen getan worden, Für die Kinos, da sind wir im Moment bei null.
Es muss sich zeigen, ob der deutsche Filmproduktionsstandort wieder international konkurrenzfähig wird, wie der langjährige UFA-Geschäftsführer Nico Hofmann meint. Die Investitionsverpflichtung hält auch er für zu niedrig.
Man muss immer wieder dazu sagen, dass in anderen europäischen Ländern diese Abgabe wesentlich höher liegt, bei 25% oder teilweise noch drüber. Also es hat in jedem Fall jetzt einen positiven Effekt, was die 8% anbetrifft. Aber jeder Betrag drüber, also 25%, hat natürlich eine noch wesentlich deutlichere Kraft. Und auch die Steuerermäßigung, die andere Länder mit dahin bringen, das fehlt nach wie vor in Deutschland in dem Ausmaß, wie es die Spanier oder die Italiener machen.
Wie Nico Hofmann erwarten viele in der Branche gesetzliche Nachbesserungen. Allerdings gibt es weitere Unwägbarkeiten, die auch Thema auf dem Produzententag waren. Zum Beispiel könnten die Konzentrationsprozesse in Hollywood, wie der Übernahmekampf um Warner durch Netflix und Paramount, die deutsche Film- und Kinobranche noch gehörig durcheinanderwirbeln.
Christian Berndt über den Deutschen Produzententag in Berlin. Ein wichtiger Termin für die Branche im Rahmen der Berlinale. Wer sich nochmal angucken möchte, wie schön die Berliner Staatsbibliothek am Kulturforum mal war, der sollte nochmal Wim Wenders Himmel über Berlin schauen. Jahrzehnte später, also heute, bleibt der Blick vor allem an Schäden hängen. Es ist das größte Gebäude des Architekten Hans Scharoun, zwischen 1967 und 1978 gebaut. Einer der bedeutendsten Kulturbauten Deutschlands, eine unserer wichtigsten wissenschaftlichen Einrichtungen. Fest steht, das Bücherschiff muss generalsaniert werden und es steht unter Denkmalschutz. Das ist eine gewaltige Herausforderung und das wurde jetzt auch bei einem Rundgang deutlich, an dem unser Architekturkritiker Nikolaus Berner teilgenommen hat. Hallo, guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Was steht uns hier bevor?
Ja, ganz zentral drei Aspekte. Das wird die Arbeit von Tausenden von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern tief beeinflussen. Das erste ist, der Bau muss grundlegend saniert werden. Das wurde gestern bei diesem Rundgang auch absolut klar. Er ist einfach runtergerockt. Also das war auch der Begriff, der dort gefallen ist. Das muss von den Tiefgeschossen und mit dem Magazin bis ganz oben hin in dieses riesige Magazin Gebirge hinein durchsaniert werden. Das wird etwa eine 1,1 Milliarde Euro kosten. Mindestens, würde ich mal sagen. 370 Millionen sind schon mal als Zusatzkosten zurechtgelegt. Alle Erfahrung sagt, die werden auch verbraucht werden. Das zweite ist die Staatsbibliothek oder dieses Gebäude der Staatsbibliothek. Sie hat ja zwei. Dieses Gebäude, die neue Staatsbibliothek, wird ab 2030, also in 4 Jahren, das ist nicht mehr lange hin, für mindestens 11 Jahre vollständig gesperrt werden. Wow. Das heißt, ja, da ist auch kaum was anderes zu machen. Die muss einfach gesperrt werden. Und dann, wenn die Staatsbibliothek auch vollständig versichert, dass alle Medien weiterhin zugänglich sein werden, was alleine eine logistische Herausforderung ist, wird es sich trotzdem dahin auswirken, dass eben mindestens 1.100, 1.500 Nutzer pro Tag keinen Arbeitsplatz haben in einer Stadt, in der sämtliche Bibliotheken völlig überlaufen sind.
Zum Gebäudekomplex gehört ja auch noch das Iberoamerikanische Institut. Ist das auch betroffen?
Das ist auch betroffen. Es ist ein Teil der Architektur von Hans Scharoun und Edgar Wisniewski, ist auch vor allen Dingen in den Leitungen vollständig damit verbunden und damit eben vollständig sanierungsbedürftig ebenfalls, hat aber insofern sehr großes Glück, weil es kriegt einen eigenen Interimsbau hinten an der Tiergartenstraße. Das ist nicht so wahnsinnig weit entfernt. Da wird gerade darüber entschieden, wie die Fassade von diesem Gebäude aussehen soll. Das scheint von den Grundrissen her super effizient zu sein. Wird einen kleinen Lesesaal haben, wird einen kleinen Vortragssaal haben. Da wird es vor allen Dingen dann Büros geben. Da wird es auch Büros für die Staatsbibliotheksmitarbeiter geben. Ja, aber das ist natürlich nur deswegen, weil die Bundesrepublik schlichtweg fürchtet, wenn sie dieses weltweit angesehene Institut schließt, kriegt sie Proteste aus Südamerika, Mittelamerika, der Karibik, den Philippinen sogar, Spanien, Portugal auch. Das ist gar nicht in dem Sinne überhaupt nur eine Zeit lang aus dem Arbeit rauszunehmen.
Die Stabi war ja schon mal längere Zeit eingerüstet und viele dachten, das war die Sanierung, aber fest steht, jetzt kommt sie eigentlich erst. Das haben wir jetzt verstanden. Warum kann man das Haus aber nicht in Abschnitten sanieren?
Einfach deswegen, das ist eine bautechnische Angelegenheit, weil die Leitungen, also Elektro, Wasser, Strom, die ganzen Abwasserleitungen selbstverständlich auch und vor allem auch die Fernwärmeversorgung laufen einmal längs durch das Gebäude durch. Das heißt, selbst wenn man jetzt irgendwie Brandwände in die riesigen Säle und diese wunderbaren Lesesäle hineinstellen würde, dann liefen die Leitungen immer noch durch. Das heißt, man kann sie gar nicht sanieren, ohne das gesamte Gebäude leer zu räumen von den Büchern. leer zu räumen von den Menschen, von den Möbeln vor allem auch, und dann eben alle Fußböden herausnehmen, alle Abdeckungen herausnehmen und dann erst anfangen, mit den Leitungen zu arbeiten.
Wahnsinn. Realisiert wird die Sanierung vom Architekturbüro Gerkan, Mark und Partner. Das hatte sich 2019 in einem internationalen Wettbewerb durchgesetzt. Aber die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eben verantwortlich für die gesamte Interimslogistik. Wohin kommen denn die über 5 Millionen Bücher?
Das war vollkommen faszinierend, wie das gestern beschrieben wurde. Das ist ein gigantischer Verschiebebahnhof von verschiedenen Depots zu verschiedenen Depots. Das hier zu schildern würde etwa eine Stunde dauern. Und das Spannende dabei ist, dass die Staatsbibliothek ja zugesichert hat, dass alle Bücher und alle Medien weiterhin zugänglich sind. Das heißt, es muss immer für die jeweilige Zeit genau die Aufstellung rekonstruiert werden, die in dem Hauptgebäude mal geherrscht hat. Das ist eine logistische Meisterleistung und man muss ganz klar sagen, das macht den Ingenieuren und den Planern richtig Spaß.
Ist jetzt ironisch gemeint.
Das ist durchaus nicht so ironisch gemeint, weil für die Nutzerinnen und Nutzer ist das ja ein Albtraum. Das muss ich jetzt zugeben. Und vor allem für die Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Aber für diejenigen, die sowas planen wollen, das muss Riesenspaß machen.
Bleiben wir mal bei den Nutzerinnen und Nutzer. Wo sollen die denn künftig adäquat arbeiten? Viele Bücher dürfen ja gar nicht ausgeliehen werden. Das heißt, da muss Buch und Mensch an einem Ort zusammenkommen.
Ja, für diese Nutzerinnen und Nutzer ist das relativ einfach. Die gehen dann das alte Staatsbibliotheksgebäude unter den Linden. Das ist ja bereits vollumfänglich saniert und wird derzeitig unter der neuen Generaldirektion von Herrn Bonte auch wirklich umgerüstet. Das heißt, das ist nicht mehr nur für 250.000 Menschen zugänglich, sondern richtig für viele, viele hundert. Und dort können ja die Bücher durchaus vorgelegt werden, also gerade auch die Altbestände. Das Problem sind die vielen Leute, die nicht mit den Altbeständen arbeiten. Und dafür gibt es derzeitig schlichtweg keine Planung, kein Konzept. Man hatte sehr lange darauf vertraut, dass man mit den anderen Berliner Bibliotheken zusammenarbeiten kann. Ja, aber die sind auch inzwischen alle total überfüllt. Man hatte gehofft, eine Zeit lang, dass man mit der Zentralen Bibliothek, wenn sie denn das Kaufhaus Lafayette unter den anderen Friedrichstraße hätte erwerben können, dass man mit der zusammen die Lesesäle benutzen könnte, hat sich zerschlagen. Die Berliner SPD war völlig dagegen. Das Projekt ist gestorben. Das heißt, es gibt faktisch derzeitig keine Lösung für die etwa 1000, 1200 Nutzerinnen und Nutzer, die die anderen Bestände, nicht die Altbestände nutzen.
Für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz wird das also eine Herkulesaufgabe. Für die Nutzerinnen und Nutzer klingt es wirklich nach einem Albtraum. Wird es denn in der Zukunft, also in den 2040er Jahren, auch deutlich spürbare Verbesserungen geben? Also Bibliotheken entwickeln sich ja immer weiter.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn die Pläne so realisiert werden, wie sie dort gezeigt würden, dann wird das ein ganz neues Gebäude in vielen Bereichen. Und zwar dadurch, dass man auf die Ursprungsideen von Hans Scharoun zurückgeht. Das ist ja das Spannende. Er hat in den 1960er und frühen 70er Jahren dort eine Bibliothek geplant, wie man sie heute überhaupt erst braucht, nämlich als den großen Debattenort, als den Ort des Zusammenkommens, des gemeinsamen Lernens. Es wird zum ersten Mal überhaupt richtig systematisch Gruppenarbeitsräume geben. Man will alle Terrassen öffnen, dass man auch rausgehen kann und auch in die Innenhöfe richtig reingehen kann, dass es ein großes Café gibt. Man wird regelrechte Loungeplätze haben. Man wird natürlich auch die klassischen Arbeitsplätze haben, das ist ganz klar. Aber es soll zum Beispiel schlichtweg größere Tische geben, weil Hans Scharoun selbstverständlich mit Tischen plante, auf denen noch kein Laptop stehen musste. Das heißt, alle solche Sachen spielen eine ganz große Rolle. Und dann, das ganze Gebäude soll eben wirklich auch denkmalpflegerisch ertüchtigt werden und energetisch ertüchtigt werden. Das heißt zum Beispiel, der wunderbare Fußboden im Foyer, 5000 Quadratmeter, ein fantastisches Kunstwerk von Fritz Richter. Dieser ganze Fußboden wird abgehoben, weggepackt. Dann wird der Unterbau, der übrigens leider auch noch asbesthaltig ist, damit das ganze Projekt auch rund wird, der wird entsorgt. Und dann kommt da eine Fußbodenheizung rein. Das ist energetisch unermesslich viel besser. Gleichzeitig wird der Bau erfrischt und wird auch schön aussehen. Aber wie gesagt, das ist noch lange hin.
Nikolaus Bernau über die bevorstehende Generalsanierung der Berliner Staatsbibliothek am Kulturforum. Das Haus muss ab 2030 für voraussichtlich 11 Jahre geschlossen werden. Vielleicht sollte man in dieser Zeit zum Lesen und Studieren weiterziehen, zum Beispiel nach Oslo.
Er war eine Institution. Helmut Rilling, Dirigent, Bach-Experte, Musikpädagoge und Gründer der Internationalen Bach-Akademie Stuttgart. Gestern ist Rilling im Alter von 92 Jahren gestorben. Der Musiker prägte über Jahrzehnte das internationale Musikleben. Maßstäbe setzte er insbesondere durch seine Auseinandersetzung mit dem Werk von Johann Sebastian Bach. Sein Nachfolger als Leiter der Internationalen Bach-Akademie, Hans-Christoph Rademann, sagte hier im Deutschlandfunk Kultur, Rillings Bach-Interpretation habe im Einklang zwischen dem musikalischen und dem theologischen Gedanken gestanden.
Er war ja auch theologisch unglaublich tief reingestiegen in die Materie, hatte auch sich die besten Berater gesucht, Theologen, Musikwissenschaftler. Und ich denke, dass er in die Strukturen von Bach so tief eingestiegen ist, das ist auch seinem Charakter zu verdanken, weil er ein ganz, ganz gründlicher Arbeiter war, der die Partituren bis in die letzte Ecke wirklich gekannt hat.
Hans-Christoph Rademann, Leiter der Internationalen Bach-Akademie, zum Tod von Helmut Rilling. Im Iran haben die Behörden den Chef eines TV-Senders entlassen, nachdem ein Moderator während einer Live-Sendung versehentlich den Slogan »Tod für Khamenei« wiederholte. Dies berichtete das iranische Staatsfernsehen. Dem Moderator passierte der Versprecher, während er beschrieb, was bei Feierlichkeiten zum 47. Jahrestag der Islamischen Revolution vor sich ging und er mehrere Gesänge für die Fernsehzuschauer wiederholte. Der Slogan gegen das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, war während der jüngsten blutig niedergeschlagenen Protestbewegung oft zu hören gewesen. Weitere Mitarbeiter wurden demnach suspendiert. Andere müssten sich vor einem Disziplinarausschuss verantworten, hieß es weiter. Die Strafmaßnahmen dienten den Angaben zufolge dazu, die professionelle Disziplin zu erhalten und den Ruf des Senders zu schützen. Rock-Ikone Udo Lindenberg erhält den diesjährigen Deutschen Musikautorenpreis der GEMA in der Kategorie Sonderpreis Inspiration. Als Songwriter, Performer und Ideengeber begeistere Lindenberg generationenübergreifend ein Millionenpublikum und inspiriere Musiker seit Jahrzehnten, wie es zur Begründung hieß. Anfang der 1970er Jahre brach Lindenberg die Konvention, wonach songbasierte Rockmusik immer englischsprachig zu sein habe. Spätestens mit seinem 1973 erschienenen Album »Alles klar« auf der Andrea Doria habe er bewiesen, dass sich Deutsch und Rock'n'Roll nicht ausschließen müssen. Der Deutsche Musikautorenpreis wurde 2009 von der GEMA, der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, ins Leben gerufen, um Komponisten und Textdichter der deutschen Musikbranche für ihre herausragenden Leistungen zu würdigen.
Es hat lange gedauert, aber inzwischen gibt es einige gute Gegenwartsromane über Frauen in ihren mittleren Lebensjahren. Zum Beispiel von der US-amerikanischen Regisseurin, Musikerin, Performance-Künstlerin und Autorin Miranda July. Ihr autofiktionaler Roman Auf allen Vieren ist auch hierzulande frenetisch gefeiert worden. Ein sogenannter Wechseljahre-Roman, der die Protagonistin auf eine wilde, lustvolle, komische Reise schickt. Jetzt entdeckt das Theater Miranda Julys Bücher für die Bühne. Wirklich viele Theater wollten die Uraufführungsrechte haben. Bekommen hat sie ein Frauenteam aus Berlin. Fritzi Haberland und Maike Droste stehen dabei auf der Bühne. Und unsere Kritikerin Barbara Behrendt kommt direkt aus der Uraufführung in der freien Berliner Spielstätte, nämlich den Sophiensälen. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was ist denn das Besondere an diesem Roman, dass der so grenzübergreifend für Staunen und Kritikerfeuerwerk sorgt?
Das hat, glaube ich, mit Miranda Julys skurrilen Figuren zu tun, die sehr selbstironisch mit dem eigenen Narzissmus umgehen und von denen man sich dann eben auch in L.A. genauso berührend fühlen kann wie in Berlin. Das ist so ein großstädtisches Milieu, das da beschrieben wird, aber die Protagonistin hat da mit ihren 45 Jahren eigentlich gar nicht so wirklich was im Griff und wir werden quasi Teil ihres komischen, verzweifelten Kopfkinos, das zwar wild ist, aber eben immer noch anschlussfähig für viele. Und dann beschreibt sie mit dieser Ich-Erzählerin so eine intime und auch so eine sexy und so eine schamfreie Reise durch diese Perimenopause, als wäre man ihre beste Freundin. Und das verabschiedet eben einfach viele Mythen über dieses angebliche Ende der begehrenswerten Frau, dass es die Protagonistin auch zu so einem gewissen Vorbild macht, also wie man das Leben dann Mitte 40 betrachten kann, nämlich eher als Neustart in die bessere Lebenshälfte. Aber das ist nicht didaktisch, das ist eher ja mit viel Verzweiflung, mit viel Lehre irgendwie auch, mit Komik, mit Liebe geschrieben. Und das begeistert dann tatsächlich auch männliche Kritiker. Und hier geht es eben um eine 45-jährige Künstlerin, verheiratet mit einem Musikproduzenten, ein Kind, routiniertes Sexleben, viel Alltag. Ihre Oma ist mit 55 aus dem Fenster gesprungen, nachdem sie über ihre vielen grauen Haare geklagt hat. Und zwar in einem Müllsack, um keine Sauerei zu hinterlassen. Das ist so die Komik dieses Romans. Ihre Tante hat es dann später ähnlich gemacht. Jetzt wäre sie an der Reihe. Aber sie ist dann eben auch vom Schlag getroffen, als sie auf so einem Diagramm sieht, wie der Östrogenspiegel der Frau mit 45 abstürzt, nämlich in einen gewaltigen Abgrund, das Ende der Libido. Und jetzt muss sich natürlich ihr Leben ändern. Also eigentlich will sie zu einer Macherin werden, plant so einen Roadtrip von der Westküste zur Ostküste, vor dem sie aber total Angst hat. Und dieser Trip endet dann auch schon nach 20 Minuten an der Autobahnabfahrt, wo sie zum Tanken hält und Davy, Anfang 30, ihr die Scheiben wischt. Und da quartiert sie sich dann in einem Motel, in diesem Kaff ein, lässt sich von Davys Freundin einen luxuriösen Room of her own einrichten. Also da grüßt dann schon Virginia Woolf. Und hier fängt sie dann so eine intime, aber sexfreie Affäre mit Davy an, fühlt sich zum ersten Mal alt, fühlt ihre Lust als deplatziert, findet später bei einer viel älteren Frau dann den Sex ihres Lebens, beginnt mit ihrem Mann eine offene Beziehung. Aber ob das dann wirklich alles so das Wahre ist, das ja, zeigt der Roman.
Für die Bühne bearbeitet haben das jetzt die beiden Regisseurinnen Sabine auf der Heide und Holle Münster und die Dramaturgin Caroline Losch. Wird diese wilde Romanreise denn jetzt aber auch zu einer wilden Theaterreise?
Ja, ich finde schon. Also sie haben die 400 Romanseiten auf 32 Stückseiten reduziert. Das ist nicht viel und trotzdem sind aber die großen Handlungsstränge drin. Und sie haben auch den Ton des Romans beibehalten. Also diese expliziten Sexszenen, diese schamvollen Bekenntnisse, die es da gibt, die Selbstironie, die Pointen, immer im Wechsel von Monologen, Selbsterkenntnissen, Dialogszenen. Hier zum Beispiel mit der besten Freundin Jordi.
Wer ergreift die Initiative? Du, richtig?
Ja, immer ich.
Ja, das ist bei uns genau so. Ich fange an, aber nur, weil ich dem Druck zuvorkommen will.
Und wie oft?
Einmal pro Woche.
Wow, einmal pro Woche Sex, das ist ja ein Traum.
Ja, also für mich ist das wie Training. Man fragt sich ja auch nicht, ob man Lust hat zu trainieren. Ist die falsche Herangehensweise.
Du trainierst doch gar nicht.
Manchmal hörte ich Harris Schwanz wie so einen Teekessel ungeduldig pfeifen. Immer höher und höher, bis ich es einfach irgendwann nicht mehr aushielt und lieber die Initiative ergriff.
Ja, das ist so die Komik, aber auch dieses Schamvolle in dieser Konversation. Und das kriegt dann schon so was ganz Inniges, was aber auch stark mit dem Raum zu tun hat. Also die Bühne von Hanna Roxane Scherwinski ist ganz in Flieder und Gelb gehalten. Und darauf stehen nicht nur zwei Wände von so einem artifiziellen Barbie-Haus, also mit diesem Motelbett dann in der Mitte, wo sie sich niederlässt, sondern außenrum sind auch Betten aufgestellt, auf denen dann die ZuschauerInnen liegen dürfen. Und die müssen dann aber auch mal die Beine von Fritzi Haberland halten, wenn die spielt, auf dem Stuhl ihrer Gynäkologin zu liegen. Oder sie müssen auch mal aufstehen, wenn dann nämlich unter dieser Couch ein Schaumbad freigelegt wird, wo dann mit Berührungen durch Schaum statt Haut auf Haut so eine ganz verspielte, zärtliche, lesbische Sexszene gespielt wird. Musik ist wichtig, am Rand sitzt eine Musikerin am Keyboard und an der Ukulele und spielt so süße kleine Liebessongs, dann wird getanzt auf Laufbändern, da ist viel los, auf den Hauswänden werden oft Bilder projiziert, so selbstironisch bunte Blumenwiesen, wenn es ums Verliebtsein geht. Das ist alles sehr nah dran am Publikum, sehr immersiv und sinnlich und aber natürlich auch ein bisschen mädchenhaft mit diesem Gelb-Flieder-Barbie-Style.
Fritzi Haberland und Maike Droste, das sind ja zwei sehr bekannte Schauspielerinnen. Mhm. Die haben das Konzept jetzt hier mitentwickelt. Sind das zwei gleichwertige Hauptrollen?
Ja, die spielen beide die Ich-Erzählerin mit all ihren inneren Monologen. Sie spielen eben auch die Dialoge nach. Und das funktioniert sehr gut, weil sich die Frau im Buch ja auch in so einem inneren Selbstgespräch befindet. Und die tragen beide so einen gelben Badeanzug, eine Hotpants und lila Stiefel, sexy. Aber auch, wie man sich anzieht, wenn man sich eben noch sehr jung fühlt. Und die haben wirklich ein sehr liebevolles, körperliches Zusammenspiel. Die sind ein tolles Duo, beide schon sehr mädchenhaft und naiv, aber eben auch selbstironisch, wahnsinnig pointiert, wahnsinnig komisch. Die sprühen schon sehr Vorfreude für diesen Stoff und das finde ich schon mitreißend und auch herzerwärmend auf eine Art.
Also lassen wir den Roman Roman sein, lesen ihn ruhig schon, aber das ist hier auch ein richtig neues, eigenständiges Kunstwerk.
Finde ich schon. Und was man dem Abend so ein bisschen vorhalten kann, ist, dass er dieses, ja, so leicht narzisstische, mädchenhafte, süße noch verstärkt, was er im Buch angelegt hat. Also angelegt ist, manchmal gehen einem diese zwei doch sehr teenagerhaften Frauen so ein bisschen auf den Zeiger. Das sind jetzt eben keine taffen Emanzen, sondern das sind so emotional gebeutelte Nervensägen. Aber das sollen sie eben auch sein. Also das ist eben ein anderes Frauenbild. Das sind nicht irgendwie die eisern gestandenen Ladies. Und dann finde ich, dass es eben ja ein komischer, rührender Abend ist, der auch für Sinnlichkeit, für Selbstakzeptanz jenseits der 40 plädiert.
Barbara Behrendt über die Miranda July Romanadaption auf allen Vieren in den Berliner Sophienseelen. Schönen Abend noch.
Danke.
Die amerikanische Künstlerin Carrie Upson muss gearbeitet haben wie eine Berserkerin. In nur kurzer Zeit bis zu ihrem frühen Tod, ihrem Krebstod 2021, ist ein umfangreiches Werk entstanden. International fand sie Anerkennung spätestens 2019 bei der Biennale in Venedig. In Deutschland ist sie bislang kaum bekannt, aber das wird sich jetzt wohl ändern. Mit einer umfangreichen Retrospektive, die heute Abend in der Kunsthalle Mannheim eröffnet wurde. Carrie Upson, Dollhouse, entstand in Zusammenarbeit mit dem Louisiana-Museum Kopenhagen und ist die letzte Mannheimer Ausstellung von Museumsdirektor Johann Holten. Der Däne wird ab April nach Kopenhagen wechseln und dann dort das Aachen-Museum für moderne Kunst übernehmen. Unsere Kunstkritikerin Simone Reber ist von der Carrie Upson-Retrospektive geradezu geflasht.
In den Maschendrahtzaun ist ein Loch geschnitten, gerade groß genug, dass ein Mensch hindurchschlüpfen kann. Aber Vorsicht, der Zaun besteht aus weichen, fleischfarbenen Schlingen, berühren verboten, selbst für den Dänen Johann Holten, den Direktor der Mannheimer Kunsthalle.
Es ist wirklich mit Latex gemacht und wenn ich das jetzt anfassen würde, was ich nicht tue, weil ich ja sozusagen selbst als Kurator das nicht tun werde, aber man spürt es irgendwie auch, wenn man davor steht. Es hätte ja hart sein sollen, weil es eine Gitter ist, aber die Stange ist dann sozusagen weich, weil er sich zieht und so. Und hier sehen wir fast auch so, wie es wie ein Fischernetz zusammenfällt.
Man möchte die Arbeiten von Carrie Upson unbedingt erfühlen, ihre seltsam samtigen Oberflächen ertasten mit einer Mischung aus Abscheu und Faszination. Viele Male ist die Künstlerin durch den echten Maschendraht hindurchgeschlüpft und hat das verlassene Haus dahinter erkundet. Einst lebte dort ein Nachbar ihrer Eltern. Carrie Upson gibt ihm den fiktiven Namen Larry. Ihre obsessive Recherche zu Larry wird sie viele Jahre begleiten und immer wieder andere Formen annehmen. In der faszinierenden Schau der Kunsthalle Mannheim ist der Latexabdruck von Larrys Haus zu sehen, in Originalgröße, aber umgekippt wie ein Mülleimer.
Also ich glaube, dass man erstmal sich auch orientieren muss. Man erkennt Sachen so, man erkennt eine Tür, aber bis man rausfindet, warum die Tür von der Decke runterkommt, braucht der Kopf eine Art Dekodieren und Auseinandernehmen. Und dann fängt man langsam an, durch diese Abstraktion davon, den Raum, nicht das Raum zu sehen, sondern als Objekt, wo das Auge sich ein bisschen anstrengen muss, um zu verstehen, was es ist, was man sieht.
Carrie Upson ist in San Bernardino aufgewachsen, der armen Nachbarstadt im Schatten des glamourösen Los Angeles. In ihrem Larry Project erforscht sie mit unterschiedlichen Medien jahrelang diese Grenzsituation zwischen Traumwelt und Gewalt. In einer filigranen Zeichnung hält sie Larrys Haus bei Nacht fest. Aus den Fenstern schlagen Flammen. Mit Öl malt sie ein Porträt von sich und eines von Larry auf zwei Holzplatten.
Bei diesen Gemälden sieht man, dass sie diese Gemälden denn einzeln gemalt haben und dann aber eigentlich, die heißen auch Kiss Paintings, die Lippen und damit das ganze Gemälde zusammengedrückt hat und dann wieder auseinandergezogen hat, sodass überall Farbnasen entstanden ist, weil der nasse Farbe dann wieder auseinandergezogen ist.
Die Kiss Paintings wirken wie ein Machtkampf. Wer dominiert wen? Wer bestimmt das Bild des anderen? In der raumfüllenden Skulptur The Grotto deutet Carrie Upson an, wer das Vorbild für Larry sein könnte, der dem Projekt seinen Namen gegeben hat. Die Installation ist einer Grotte im Haus von Hugh Hefner nachempfunden. Der Begründer des sogenannten Männermagazins Playboy lebte ebenso wie sein anrüchiger Konkurrent Larry Flint, der Herausgeber des Hustler, in Los Angeles. Das Larry Project wird zur feministischen Abrechnung mit den sexistischen Bildern der Hochglanzmagazine.
Hugh Hefner ist ja auch so eine merkwürdige Figur, der einerseits als Aufsteiger irgendwie verehrt wurde, aber ja gleichzeitig eigentlich auch von der schlimmsten Sorte war und jetzt gerade in Tagen der Epstein-Skandale ja eigentlich sozusagen der Vorläufer von das, was da drin ist. Sicherlich mochte Carey immer auch Kunst, die einem verunsicherte.
Traum und Albtraum sind bei Carey Upson eng ineinander verflochten. In der Installation Dollhouse, dem überdimensionierten Puppenhaus, das der Ausstellung ihren Titel gegeben hat, verknüpft sie die trügerische Heimeligkeit der Kinderpuppenstube mit der beklemmenden Atmosphäre des Lebensendes. Die dritten Zähne liegen direkt neben dem Spielzeugmilchkännchen. Schließlich verblasst das Leben im Werk von Carey Upson. Auf dem Silikonabdruck einer Matratze sind nur noch die Schatten der Körper zu sehen, die hier einmal gelegen haben.
Das gibt in die Schönheit nochmal eine andere Tiefe oder vielleicht auch was so Abstoßendes da drin. Es perfektioniert sie in den Jahren immer wieder weiter und kommt auch dahin, wo es wirklich wie ein Spiel mit Formen, Farben und auf eine malerische Geste herauskommt.
Die Ausstellung endet mit der Installation Mother's Legs aus der Sammlung der Mannheimer Kunsthalle. Die Arbeit war einer der ersten Ankäufe, die Johann Holten 2019 als Direktor in Mannheim getätigt hat. In den 6 Jahren seiner Amtszeit ist es dem Dänen erfolgreich gelungen, die Aufmerksamkeit wegzulenken von der quälenden Diskussion über den unsensiblen Museumsneubau und die Kunst wieder ins Gespräch zu bringen. Die furiose Carey Upson-Retrospektive zeigt, wohin es auch nach Holtens Weggang in Mannheim gehen könnte. Aus der Sammlung in die Gegenwart.
Simone Reber über die Carey Upson-Retrospektive in der Kunsthalle Mannheim. Die ist bis Ende Mai zu sehen und jeden ersten Mittwoch im Monat bis 22 Uhr. Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel folgt.
Der ganze Planet drehe gerade durch, bestätigt Hans Zippert die Behauptung von Bärbel Baas, die Menschen hätten das Gefühl, die Welt sei verrückt geworden. In seiner satirischen Kolumne für die Welt schreibt Zippert: Physikalisch und sozialdemokratisch betrachtet war es nie besonders günstig, dass wir auf einem Planeten leben müssen, der sich mit 1670 Kilometern in der Stunde um sich selbst dreht. Das schaffen noch nicht mal Donald und Melania Trump. Der europäische Trump, liest man in der Taz. Aber nein, da steht in Wirklichkeit der europäische Tramp. Ein Nachruf auf den bedeutenden niederländischen Schriftsteller C.S. Notenboom. Als junger Mensch liebte er, nicht oder sogar nicht vorwiegend aus finanziellen Gründen, das Trampen, erläutert Jan Feddersen. Losfahren und nicht wissen, wohin es geht, sagte er einmal. Neugierig bleiben, wach, aufmerksam. In der Süddeutschen Zeitung schreibt Thomas Steinfeld über Notenboom, den Autor von Reiseberichten, Gedichten, Erzählungen und Romanen wie die folgende Geschichte und Aller Seelen: Die Verknüpfung von Schwermut und Leichtigkeit war von vornherein der Stil C.S. Notenbooms gewesen. Am Ende scheinen die beiden Gemütslagen ineinander zu fallen. Nicht nur Steinfeld zitiert die letzten Verse aus dem Band Abschied von 2021, auch Arno Wiedmann in der Frankfurter Rundschau. Klingt es doch so, als ob Notenboom hier über sein eigenes Sterben gedichtet hätte. Blind laufe ich weiter, ein fahler Hund in der Kälte. Hier muss es sein, hier nehme ich Abschied von mir selbst und werde dann langsam niemand. Notenboom sei für ihn und viele andere Leser ein Scout gewesen, schreibt Wiedmann in der FR. Wir Notenboom-Fans lieben es, ihn hinauszuschicken ins Fremde, ins Vertraute, ins Schöne und Abstoßende. Er kommt zurück und erzählt uns davon leidenschaftlicher, als wir es je könnten. Leidenschaftlicher, einfühlsamer und tiefergehend als die tagesaktuellen Nachrichten, die Fotos und Videoclips, die heutzutage auf uns einprasseln. Leonardo DiCaprio auf dem roten Teppich. Ein Mensch wird erschossen. Eine angeblich perfekt sitzende Jeans, schreibt Xaver von Kranach im Spiegel anlässlich der Videos aus Minneapolis, in denen ICE-Agenten zwei US-Amerikaner erschießen. Natürlich kann man sich theoretisch immer noch allem entziehen, kann das Telefon weglegen, die Augen zumachen. Aber aus »kann man sich dem entziehen« wird »darf man sich dem entziehen«. Aus der technischen Frage wird eine moralische, schreibt von Kranach. Letztlich würden wir die Videos aus Minneapolis aus drei Gründen ansehen: Wahrheit, Empathie und Schutz. Empathie für die Opfer, damit sie nicht gesichtslos bleiben, damit ihr Tod etwas bedeutet, damit wir länger dranbleiben, auch wenn der News-Cycle schon wieder 3 Wochen weiter ist, schreibt Xaver von Kranach im Spiegel. Schutz für die Betroffenen selbst. Die Filme, die mit den Handys auf den Straßen von Minneapolis gemacht werden, sind Schutzmaßnahmen. Es wird zurückgefilmt. Es wird zurückgeschossen mit Satire, gilt dagegen für Hans Zippert. Ein Planet, der sich mit 1670 Kilometern in der Stunde um sich selbst dreht und dazu noch mit mehr als 100.000 Kilometern in der Stunde um die Sonne, muss einfach verrückt werden, scherzt Zippert und fragt in der Welt: Was tun? Muss man der Erde die Rotationserlaubnis entziehen oder reicht erst mal ein Tempolimit?
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht. Mit Worten von Wim Wenders von der heutigen Berlinale Eröffnungsgala. Da wurde er gefragt, welchen Rat er, der Jurypräsident, dem Filmemacher Wim Wenders geben würde.
I would tell him it's fine that you take movies so seriously, but maybe take people even more seriously and yourself not so much.